dann brauchen wir in der Allianz Arena jetzt dann unsere Zuschauer, die knapp 65.000, 66.000, ohne die Arsenal-Fans, um das Ding eben dann wirklich zum Abschluss zu bringen. Und dann haben wir eine große Chance, ins Halbfinale zu kommen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Bayernwoche. Mein Name ist Bjarne und auch heute darf ich wieder an meiner Seite unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger begrüßen. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Kumbi, so schnell kann das Leben eines Sportreporters laufen. Vor etwas mehr als 24 Stunden saßen wir beide uns noch in London gegenüber und jetzt schon wieder hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio. Hast du die Reise gut überlebt?
Ja, also wir sind ja relativ früh zurückgeflogen, deswegen war es diesmal ein bisschen härter, aber diese Champions-League-Reisen, die werden von Außenstehenden gerne unterschätzt, weil man ist schon viel unterwegs, gerade nach dem Spiel. Die Interviews, dann muss man natürlich textlich auch noch liefern. Dann geht es zum Bankett der Bayern, alles schnell, schnell. Und dann kommt man spät ins Bett. Und diesmal sind wir extrem früh geflogen, aber alles gut. Gibt Schlimmeres. Möchte nicht jammern.
Ich hoffe, ich war auch keine Last an deiner Seite.
Ja, ein paar Dinge muss man als junger Mensch musst du natürlich ein paar Dinge noch lernen, aber war eine angenehme Reise mit dir. Alles gut.
Das freut mich. Wir wollen natürlich jetzt auch schnell zum Inhalt kommen. Ich habe mir gestern nochmal Gedanken gemacht über das Spiel beim FC Arsenal. Da wollen wir natürlich gleich auch ausführlich drüber sprechen. Da kam aber eine Frage erstmal bei mir auf, die seit geraumer Zeit ja die Fußballwelt irgendwie ein bisschen spaltet und die ich dir jetzt mal stellen möchte. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen eine entscheidende Erklärung dazu liefern.
Ja.
Und zwar, ab wann ist für dich im 16er eigentlich ein strafbares Handspiel?
Ach ja, gut. Also du möchtest es jetzt allgemein beantwortet haben, aber gehen wir mal gleich ins Spezielle, diese Szene da im Strafraum von Arsenal. Ich verstehe die Aufregung der Bayern, weil du natürlich dich schon ein bisschen auf die Regeln, also was heißt ein bisschen, du musst dich schon auf die Regeln verlassen können. Und wenn ein Spieler im Strafraum den Ball in die Hand nimmt, dann ist es Handspiel und dann ist es ein Strafstoß. Fertig, aus. Ich verstehe aber auch die Argumentation, dass man sagt, diese ganze Szene, wenn es da zum Elfmeterpfiff gekommen wäre, dann hätte das Ganze so ein bisschen gegen den Geist des Fußballs gesprochen. Ich habe einmal in der Kreisklasse einen Fehler gemacht. War ich Verteidiger und es gab einen Freistoß auf der anderen Platzseite, der wurde da gepfiffen und ich habe den Ball nicht mit der Hand rübergeworfen, wie man das halt so macht, sondern ich habe ihn vom Boden rübergeschnalzt. So, und dann ist ein Stürmer natürlich dazwischen gelaufen, hat sich den Ball geholt, hat ihn reingemacht. Da hat der Schiedsrichter zu Recht zurückgepfiffen, weil er gesagt hat, Moment, da war ja gar nicht der Freistoß, war ja auf der anderen Platzhälfte. Aber ich habe danach gelernt, okay, sowas mache ich nicht mehr. Wenn ich nicht offenkundig einen Freistoß ausführe, dann mache ich das Ganze mit der Hand. Und das darf man von einem Champions-League-Spieler in London eigentlich auch verlangen, dass er da ein bisschen den Überblick hat. Und Urs Meier hat es bei uns bei Sport1, also der ehemalige Top-Schiedsrichter Urs Meier, hat es bei uns bei Sport1 auch gesagt, also die Spieler müssen die Regeln kennen und wenn sie sie nicht kennen, dann müssen sie sie kennenlernen und das tut halt dann manchmal weh. Von dem her hätte ich als Schiedsrichter auf Strafstoß entschieden, ja.
Ich finde es sehr interessant, aus dem Grund, dass der Algorithmus, der Internet-Algorithmus, ist ja immer sehr, sehr schnell bei so etwas und die Menschen da draußen. Und gestern Abend wurde mir direkt ein Video zugespült sozusagen, in dem man sieht, dass der FC Arsenal dieses Jahr eigentlich fast immer genauso seinen Abschluss ausführt. Dass zuerst der Ball bei Raya, dem Torwart, ist, der den sozusagen einmal rüberkickt mit der Hand oder mit dem Fuß und dann halt Gabriel den Ball aufnimmt, wieder mit der Hand, um ihn dann sozusagen wieder loszuspielen. Und dass das wirklich bestimmt 8 bis 10 Mal sozusagen, wurde das in dieses Video reingeschnitten, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist denen das wirklich einfach nicht bewusst, dass du das normalerweise so nicht machst, dass wenn der Ball da ist und der Torwart berührt den schon mit dem Fuß, dass du den dann nicht nochmal in die Hand nehmen darfst.
Ja, es gibt halt so ein paar Tricks, die sich manche Spieler auch angewöhnt haben. Es kann schon sein, dass denen das einfach nicht bewusst ist. Dass du es halt, ja, hier hast du einen Ball, kümmer du dich mal drum, jetzt nehme ich nochmal die Hand her und so. Die Argumentation des Schiedsrichters ist halt schwierig, wenn er sagt, ja, ist ein Kids-Mistake. Puh, dann hätte er lieber argumentieren müssen, okay, die erste Ausführung war für mich nicht der Abschlag, sondern das kam erst später. Insgesamt eine ganz, ganz schwierige Situation. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, 2:2 ist gerechtfertigt im Spiel. Letzten Endes hat alles so gepasst. Es war leistungsgerechtes 2:2, aber zu dem Zeitpunkt stand es halt noch 2:1 für die Bayern. Und wenn du da das 3:1 durch den Strafstoß machst,
ja. Wie ihr merkt da draußen, das Champions League Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal hat gleich mehrere Geschichten geliefert und die Handszene ist nur eine davon. Wir wollen das alles jetzt natürlich nochmal in Ruhe besprechen in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Jetzt lass uns trotzdem nochmal erst bei der Handszene bleiben, bevor wir dann chronologisch auch nochmal das Spiel besprechen. Wir haben natürlich gleich auch nochmal einen O-Ton von Thomas Müller dazu, den wir uns da vielleicht auch zuerst einfach mal ganz kurz anhören.
Hören wir rein.
Der ja relativ klar beschreibt, wie er das wahrgenommen hat und dass man sich das vielleicht auch nicht gefallen lassen dürfte. Hören wir kurz rein.
Das haben wir auch noch nie gesehen, glaube ich, dass ein Spieler einen Abstoß mit der Hand stoppt im eigenen Strafraum, obwohl schon freigegeben war. Also an sich ein glasklarer Handelfmeter im Sinne der Regel. Ich weiß schon, was der Schiri will, wenn er den weiterlaufen lässt, aber ich glaube nicht, dass er sich da über die Gesetze hinwegsetzen darf. Das ist halt schon, was man festhalten muss, dass das mitspielentscheidend sein kann und das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen.
Jetzt ist ja das Kuriose, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wir waren ja im Stadion und so auf der Pressetribüne beziehungsweise im Stadion selbst hat man die Szene gar nicht so doll während des Spiels wahrgenommen. Also man hat dann schon gesehen, Tuchel war allerdings das ganze Spiel sehr bemüht, sehr aufgeregt, auch mit dem vierten Offiziellen
ist
unterwegs.
Ist er einmal gesessen? Ich glaube, Thomas Tuchel ist nicht einmal gesessen.
Maximal, um sich für 30 Sekunden irgendwie mit seinem Co-Trainer zu unterhalten. Also das war, dieser Mann hat sehr viele Meter gemacht an diesem Tag auf jeden Fall. Und dann ist das Spiel zu Ende und bei Prime sozusagen im Video möchte der Moderator eigentlich darauf hinaus, auf diese Szene zwischen Saka und Neuer in der letzten Minute, wo es auch Elfmeter für Arsenal hätte geben können und plötzlich regt sich Thomas Tuchel total auf und sagt, ja Leute, aber da war auch was mit dem Handspiel und alle sich mit dem Handspiel und so war es bei uns dann auch, wir standen schon längst unten in der Mixzone und Thomas Müller kommt raus, vorher noch Max Eberl sehr nett sozusagen über das Spiel gesprochen und Thomas Müller war, sag mal, aufgeregt, aufgebracht und das, wie du ja eben gesagt hast, auch absolut zu Recht.
Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass Thomas Müller mit uns sprechen will, weil er hat ja nicht gespielt. Aber er wollte was loswerden, hat gesagt, so jetzt hier. Und erste Frage war allgemeiner Natur, die ich ihm gestellt habe. Und dann hat er die zweite Frage quasi selbst gestellt. Ich verstehe es vollkommen. Und das sind so Dinge, die nimmst du auf dem Platz einfach viel mehr wahr, weil du halt viel fokussierter bist. Wir haben ja auch doch unsere Themen, dass wir Einzelkritiken schreiben müssen, dass wir Statistiken während des Spiels checken etc., da rutscht einem sowas nochmal durch. Später am Bankett habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die haben auch gesagt, ja, so wahrnehmbar war das aus unserer Sicht gar nicht. Aber ja, Chapeau, dass die Bayern das so wahrgenommen haben, dass sie da so wach waren. Aber insgesamt, also wie gesagt, es widerspräche dem Geist des Spiels ein bisschen, wenn man da gepfiffen hätte. Aber wo fängt man an und wo hört man auf? Also
ja, 100%.
Regeln sind Regeln. Und ein User bei X hat es geschrieben, wir hatten die vier Ausländer damals von Christoph Daum in den 90ern, als er die eingewechselt hat beim VfB Stuttgart. Wir hatten den vierten Vertragsamateur Didi Hamann, der von Giovanni Trapattoni eingewechselt wurde. Da haben die Bayern dann das Spiel am grünen Tisch quasi verloren dadurch. Da hätte man auch im Nachhinein sagen können, ja, ob jetzt da ein vierter Vertragsamateur auf dem Platz steht oder nicht, ist doch völlig egal. Auf das Spiel hat es keine Auswirkungen, aber hier hatte es eben Auswirkungen, weil wenn du einen Strafstoß bekommst und das 3-1 machst, dann sieht das Spiel ganz anders aus.
Ich will jetzt gar nicht mehr zu lange, deswegen auch die letzte Frage zum Thema über dieses Handspiel, weil das Spiel hat so viele andere Facetten gehabt, das war jetzt nicht nur das Handspiel. Und trotzdem die letzte Sache, weil ich das bei diesem O-Ton von Müller dann so interessant fand, wo er am Ende sagte, sowas dürfen wir uns eigentlich nicht gefallen lassen. Und er hatte ja allgemein den Schiri so ein bisschen in Verantwortung gezogen und gesagt, hey, der war heute nicht ganz unbeteiligt an diesem Spiel.
Ja,
wie hast du ihn gesehen?
Ich fand den Schiedsrichter, später am Bankett haben wir uns ja auch unterhalten, ich fand den Schiedsrichter insgesamt von seiner Körpersprache und von seiner Haltung, also einmal hat sich auch Leon Goretzka bei ihm beschwert, dann hat er gleich die Brust rausgedrückt und lag vielleicht auch daran, weil es sein Debüt in der K.O.-Phase war in der Champions League, vielleicht hat ihm irgendeiner bei der UEFA gesagt, du musst sofort da für Ruhe sorgen. Also ich fand ihn insgesamt nicht ganz so passend her, von seinem Habitus her. Mhm. Allerdings, dass das kein Elfmeter war von Neuer gegen Saka, hat er gut gesehen.
Er hat richtig gesehen. Ich habe mir die Szene auch nochmal angeschaut später. Da gibt es ja jetzt auch super Slow-Mo eigentlich, wo du das gefühlt in wirklich Minussekunden dir anschauen kannst, wie die beiden in den Zweikampf gehen. Ich verstehe, klar, dass du da als Fan des FC Arsenal trotzdem sagst, ja Freunde, eine Berührung ist da. Und trotzdem siehst du ja das rechte Bein von Saka, wie es zu Neuer. Ja, wie er eigentlich mit dem Bein einen Ausfallschritt macht, der nicht natürlich wirkt in dem Moment.
Da habe ich auch eine Szene gesehen, Saka hat genau das gleiche Ding mal gegen Sevilla durchgezogen. Da hat er ein bereits stehendes Bein mit seinem Bein aktiv gesucht und war eigentlich derjenige, der, ja, faul ist es nicht, aber er ist derjenige, der den Schlag ausführt quasi. So war es gegen Sevilla. Clever von Saka und noch besser vom Schiedsrichter, dass er nicht drauf reingefallen ist.
Vollkommen richtig. Jetzt hast du trotzdem vorhin gesagt, der Habitus des Schiedsrichters war vielleicht nicht so ganz passend für dieses Spiel. Wie passend war denn die Leistung des FC Bayern für ein Champions-League-Viertelfinalspiel bei Arsenal London?
Es war so, dass wir ein solches Ergebnis früher nicht so gefeiert hätten. Also sowohl die Bayern-Verantwortlichen als auch wir Beobachter, wie wir es jetzt getan haben. Also die Stimmung war ja nach dem Spiel so, als hätten sie 4-1 gewonnen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sich nach diesem Heidenheim-Spiel so viel Frust angestaut hatte und so viel Angst angestaut hatte und so viel Befürchtungen, dass es da bei Arsenal ein Debakel geben könnte, dass man jetzt eben zufrieden war mit einem 2-2, weil man eben mannhaft gespielt hat, wie es Max Eberl gefordert hat und dann später erwachsen genannt hat. Das war gerade in der ersten Halbzeit, war das halt wieder der FC Bayern. Ich habe mich in der Halbzeitpause mit Markus Hörwig, dem ehemaligen Mediendirektor der Bayern, unterhalten. Der hat gesagt, man nimmt eine Stimmung wahr, wie sie früher mal war bei so Champions League Auswärtsspielen. Alle sind 100% fokussiert. Alle wissen, wir können heute hier was reißen. Wir können es allen beweisen. Ein 2-2 wäre vor 3, 4, 5 Jahren, hätte man gesagt, ja, passt gegen Arsenal, aber ein Sieg wäre schon schön gewesen, wird ein schwieriges Rückspiel. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, Bayern ist plötzlich Favorit, weil jetzt spielen sie zu Hause und es ist noch nichts verloren. Und das, glaube ich, war im Vorfeld den Bayern ganz, ganz wichtig, alles in der eigenen Hand zu behalten, sich da nicht abschlachten zu lassen.
Ich sag mal, vor 4, 5 Jahren hätte es dann auch noch die Auswärtstorregel gegeben. Ich weiß, das war auch Thema auf dem Bankett, weil viele gesagt haben, sag mal, so ein vor 4 Jahren 2-2, du sprichst es an vom Selbstverständnis, hätte man es vielleicht weniger genommen als jetzt, aber vom Ergebnis hätte man es fast noch mehr genommen, also von diesen 2 Auswärtstoren, weil man gesagt hätte, ja okay, also das muss erstmal Arsenal schaffen, bei uns dann am Ende ein 3-3 zum Beispiel bei einem Unentschieden zu spielen.
Also vor dieser Europapokal, also vor der Abschaffung dieser Europapokal-Arithmetik, wäre das ein sehr, sehr wertvolles Unentschieden gewesen.
Hundertprozentig. Jetzt hast du Max Eberl eben gerade schon angesprochen und auch seinen O-Ton sozusagen mit der Mannhaftigkeit, Erwachsenheit. Auch den haben wir natürlich vorliegen, deswegen lass uns den auch mal ganz kurz anhören.
Es war von Anfang an, als wir hier angereist sind, eine ganz andere Energie, eine Truppe. Es war alles auf dem Tisch gelegen. Wir haben alles gesagt, von ihrer Seite, von unserer Seite. Und die Mannschaft hat das einfach heute herausragend umgesetzt. Thomas Tuchel hat sie sehr, sehr gut eingestellt, hat genau auf die Fehler hingewiesen, die Arsenal macht. Die Spielzüge zum Tor waren so auch von uns geplant, ein Stück weit. Verteidigt haben wir so, wie es sein muss. Und aggressiv im Zweikampf, in jeden Schuss uns auch ein Stück weit geworfen. Dass uns das nicht immer gelingt, das hat man beim 2-2 gesehen, aber trotzdem in Summe war das eine sehr erwachsene Leistung.
Ich finde das ganz interessant. Nach der Heidenheim-Niederlage hat Max Eberl ganz häufig dieses Wort mannhaft gesagt. Wir waren heute nicht mannhaftig genug auf dem Platz, wir waren nicht da. Und jetzt hat er es in diesem O-Ton erwachsen genannt, hat dann auch zu uns nach dem O-Ton eigentlich gesagt, ja Freunde, ich wollte euch eigentlich auch mal ein neues Wort mit in die Karten spielen, dass ihr nicht immer jede Zeit über Mannhaftigkeit schreiben müsst und dass ihr mal was anderes berichten könnt. Und ich fand, er hat das echt damit gut auf den Punkt gebracht. Der FC Bayern hat für mich dort ein super erwachsenes Spiel gemacht. Und zu erwachsenen Spielen gehört auch mal dazu, dass du Schwächephasen hast, dass du die überstehen musst, dass der Gegner auch mal drückt, dass der eine Chance hat, dass der auch ein frühes Tor machen kann. Aber wie du da halt drauf reagierst, wie du Zweikämpfe annimmst, wie du allgemein von der Körpersprache auftrittst, war das ein Auftritt, wie ich sagen würde, und wie Max Eberl es ja auch genannt hat, so kennt man den FC Bayern in so großen Spielen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Vokabel mannhaft hat er deswegen abgelegt, weil es wird in manchen Kreisen auch kritisch gesehen, immer so ein Männlichkeitsbild herauszustreichen, dass nur Männer quasi guten Fußball spielen können.
Ja gut, das wollen wir natürlich sowieso
das wollen wir sowieso
nicht so stehen
nicht sagen,
lassen.
Also. Deswegen ist erwachsen wahrscheinlich tatsächlich der bessere Begriff. Wie ich es gesagt habe, man hat diesmal erkannt, dass die Bayern, wenn sie ihr Champions-League-Gesicht zeigen, absolut konkurrenzfähig sind. Ob es für einen Titel reicht, weiß ich jetzt nicht, weil beim anderen Spiel Manchester gegen Real, beziehungsweise Real gegen Manchester, da war natürlich auch
Musik drin.
Da war Musik drin, das war auch nochmal High Performance, was wir da gesehen haben, ob die Bayern da in der aktuellen Situation mithalten könnten. Sei mal dahingestellt, aber noch ist ja das Rückspiel gegen Arsenal nicht gespielt. Aber man hat schon gemerkt, dass in diesen Stunden zwischen Heidenheim und London offenbar was passiert ist. Da gibt es ja verschiedene Aussagen. Man hat sich die Meinung gesagt, man hat Themen deutlich angesprochen. Thomas Tuchel wollte keine Einzelheiten rauslassen, weil es natürlich eine mannschaftsinterne Sache ist, beziehungsweise eine Sache zwischen Mannschaft und Trainer. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, da ist was passiert, dass diese Heidenheim-Niederlage, Thomas Müller hat gesagt, wir bohren ja nicht in der Nase, uns ist das dann alles egal oder wir sitzen auf der Couch und wir wollen damit nichts zu tun haben, sondern da haben sich die Leute wohl tatsächlich endlich mal hinterfragt und nach dem Dortmund-Spiel ist das offenbar nicht so passiert, weil da dachte man, ja gut, Dortmund, jetzt haben wir verloren, aber Meisterschaft ist vielleicht eh weg und jetzt kommt dann Heidenheim, die werden wir wohl geschlagen bekommen. Nee, eben nicht. Und Heidenheim war wohl ein Wendepunkt. Zumindest jetzt für die kommenden Spiele.
Ja, ich sag mal, normalerweise hätte man vielleicht immer gesagt, es war ein Nullpunkt, aber es gab die Saison eigentlich schon mit Bochum den absoluten Nullpunkt, war schon Minuspunkt, sodass man vielleicht wirklich von hier von einem Wendepunkt sprechen kann, über die Art und Weise. In Heidenheim wurde ja so viel gesprochen. Und das finde ich hier so interessant bei diesem Spiel, über diese zwei Gesichter des FC Bayern, aber auch von Thomas Tuchel. Wir waren ja dann montags, sind wir schon nach London geflogen, waren auf der Pressekonferenz vor dem Spiel und da hat Thomas Tuchel wieder einen Eindruck gemacht, wie man ihn schon häufig aus seiner Anfangszeit kannte. Er war total motiviert, er wirkte auch mutig so ein bisschen, teilweise sogar mit einem schelmischen Lachen, was man jetzt in letzter Zeit wirklich, also sehr, sehr...
Hat sich über das Wiedersehen mit einem englischen Journalisten gefreut, der war extrem locker.
Genau, und das ist für mich so die Sache, über Heidenheim wollen wir jetzt gar nicht so lange heute mehr sprechen, haben wir später nochmal irgendwie zwei, drei Fragen kurz, aber an sich, du warst ja auch vor Ort. Nach so einem Desaster, man muss es wirklich so nennen, nach 2-0-Führung, 3-2, Thomas Tuchel wirkte erneut unfassbar ratlos nach diesem Spiel. Und dann innerhalb von 48 Stunden den Schalter so umlegen zu können, wie kann man sowas erklären?
Ja, ich habe es dir ja erzählt, ich hatte mal einen Text geschrieben, der erste Satz lautete, Thomas Tuchel gibt es zweimal. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du mit 180 Puls nach dem Spiel zum Interview kommst oder ob du nach einem schönen Flug entspannt im Stadion ankommst und da eine Pressekonferenz gibst. Das Problem, das Thomas Tuchel in den letzten Wochen und Monaten hatte, dass der Tuchel kurz vor dem Spiel die Dinge nicht mehr eingefangen bekommen hat, die der Tuchel nach dem Spiel gesagt hat.
Ja.
Also er hat sich in seinen Emotionen nach den Spielen oftmals verbal so viele Dinge eingerissen, hat da so für Gesprächsstoff gesorgt und hat da so für Diskussionen gesorgt, dass er mit seiner lockeren Art, die er eben auch haben kann, das gar nicht mehr eingefangen bekommen hat. Man hat dann trotz charmanter, guter, analytischer Pressekonferenzen immer noch über den
Tuchel von davor gesprochen.
Über den wütenden Tuchel gesprochen. Und das ist ihm in den letzten Wochen, glaube ich, so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Wie kann man das erklären? Das kann man somit erklären, dass du nach dem Spiel eben richtig sauer bist, bist ratlos. Das hat der Thomas Tuchel auch immer wieder selbst gesagt. Und hast natürlich nicht sofort Lösungen parat. Und wenn du dann aber zwei Nächte drüber schläfst, wenn du dir ein paar Videos anschaust und wenn du den Matchplan fürs nächste Spiel erarbeitest, dann glaube ich, kommt in dir als Trainer schon, weil Thomas Tuchel ist ein guter Trainer, dann kommt in dir schon so der Mut wieder hoch, dass du dir denkst, hey, ich habe Plan A, ich habe Plan B, ich habe Plan C.
Ja.
Ich weiß, wie wir Arsenal ärgern können. Deswegen kann ich jetzt frisch, fromm, fröhlich, frei auf die Pressekonferenz gehen.
Ist das vielleicht trotzdem am Ende einer der, natürlich nicht der entscheidende Grund, aber einer der Gründe, warum er gehen muss dann im Sommer, weil er halt, wie du es eben beschrieben hast, fast immer seinen eigenen Zitaten hinterhergelaufen ist, ne? Also die immer wieder aufwischen musste. Also er muss ja so viel eigentlich hinter sich selbst hinterherräumen, dass du teilweise bei PKs ja das Gefühl hast, also bis wir hier mal zum Sportlichen gekommen sind, das hat schon 5 Fragen gedauert. Kann man natürlich jetzt auch die Medien mit ins Boot nehmen, natürlich. Und trotzdem ist es ja ein Teil des Spiels, dass er, wie gesagt, nach Spielen, genauso wie es bei Amazon Prime jetzt auch war, auch wenn da alles in Ordnung war am Ende, dass er sich teilweise einfach nicht im Griff hat. Und jetzt auch da wieder der Internet-Algorithmus, was uns beiden die letzten 48 Stunden alles zugespielt wurde, auch da ein Video, wo er sich, glaube ich, 14 Mal Sachen zusammengekatten wurde, allein aus dieser Saison, wo er nachspielen in einer Pressekonferenz oder auf einer in einem PIN-Interview steht und sagt, ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären, was hier gerade passiert ist. Und das ist am Ende wahrscheinlich als Bayern-Trainer zu wenig. Kommunikativ jetzt gesehen.
Ja, weil natürlich Fans und Umfeld und auch die Bosse irgendwie erwarten, dass der Trainer eine Idee hat und die vorgibt und das Umfeld beruhigt und sagt, Freunde, ich habe eine Lösung, die habe ich parat, keine Sorge, wir kriegen das irgendwie hin. Aber von Spiel 1 an, also vom Spiel 1 in dieser Saison war ja gewissermaßen der Supercup, da war er schon ratlos. Also ich finde, Thomas Tuchel war in dieser Saison ein paar Mal zu oft ratlos. Aber auf der anderen Seite, ich schätze es sehr, dass er ehrlich ist,
ja,
dass er nicht den Medien oder den Fans oder sich selbst etwas vorlügt, sondern dass er einfach im Moment lebt und dann eben ganz ehrlich und offen die Dinge anspricht, die er gerade fühlt, die er gerade spürt. Und wenn er in Heidenheim sagt, ich bin ratlos, dann ist mir das lieber, als wenn er zum Schwindeln anfangen würde und sagen würde, ich habe ihn ja in Heidenheim gefragt, haben Sie schon Ideen? Dann hat er gesagt, naja, ist jetzt eine Stunde her, das Spiel. Wir stehen hier gerade in der Mixzone, was soll ich hier jetzt schon Ideen haben? Das weiß ich auch zu schätzen.
Natürlich, ist auch authentisch. Also ich glaube, nach dem Heidenheim-Spiel war nicht nur er ratlos, da waren viele rund um den FC Bayern ratlos. Auch wir waren ratlos. Wie kann das passieren, dass du da 2-0 führst und am Ende das Spiel 3-2 hergibst? Und trotzdem finde ich, um unter Tuchel oder hinter Tuchel jetzt auch ein Häkchen zu machen, haben wir nämlich noch einen Eberl-O-Ton nach dem Spiel dazu. Und da finde ich eigentlich ganz gut, und hoffe damit auch so ein bisschen, dass diese Diskussion jetzt langsam zu Ende ist, weil natürlich nach der Heidenheim-Niederlage auch das wieder aufkam. Ja, sollte der nicht jetzt doch noch gehen vor dem Saisonende? Das ist ja eine Never-Ending-Story sozusagen. Max Eberl hat sich da jetzt ja ein bisschen amüsant, aber auch eindeutig zu geäußert.
Unabhängig vom Köln-Spiel, Thomas Tuchel sitzt im Rückspiel 100%ig auf der Bank.
Ja, wollen wir es jetzt jedes Mal machen? Wir sollten irgendwann auch ein Stück weit vertrauen und jedes Mal neu zu fragen. Und ich weiß, jetzt darf ich ja auch jeden zweiten Tag mit euch kommunizieren, aber ein Stück weit dann Aussagen auch mal stehen lassen und nicht über ein Spiel nur wirken lassen, wäre auch schön.
Ja, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, ich kann das Thema nicht mehr hören.
Deswegen, ich spreche es jetzt auch zum letzten Mal an, versprochen.
Ja, und in den Gesprächen, die ich jetzt nach dem Arsenal-Spiel geführt habe, wurde schon deutlich, dass klubintern mit Tuchel durchgezogen wird bis Sommer.
Ja.
Ende aus Mickey Maus, Punkt dahinter. Und ich halte es für richtig, weil, das hat Max Eberl ja auch gesagt, das Spiel gegen Arsenal hat gezeigt, dass Thomas Tuchel die Mannschaft eben zu einem gewissen Maße doch noch erreicht. Und ich sage, obendrauf kam endlich die Mentalität und die selbst erbrachte Motivation der Spieler. Und dafür braucht es offenbar eine Champions League,
die er Max Eberl auch eingefordert hat. Also die er gesagt hat, Leute, es kann nicht immer nur an diesem Trainer liegen. Es geht einfach nicht. Wir haben 11 Nationalspieler auf dem Rasen, hat er extra nochmal nachgezählt in Heidenheim, hat er gesagt, das sind genau 11 gewesen. Es kann nicht sein, dass die mehr brauchen als Samstagnachmittag, einen guten Platz und einen Gegner.
Stefan Effenberg hat ja im Doppelpass gesagt, in Heidenheim brauche ich gar keine an der Seitenlinie. Da gehe ich aufs Feld, spiele Fußball und fahre mit einem Sieg wieder nach Hause.
Stefan Effenberg hat vielleicht auch früher sehr häufig keinen an der Seitenlinie gebraucht, weil sonst hätte noch irgendeiner ihn versucht zu beruhigen. Wäre natürlich auch vielleicht negativ gewesen.
Verhältnis zwischen Ottmar Hitzfeld und Stefan Effenberg war schon ein besonderes. Also wenn man mit Effe spricht und er spricht über seine damalige Zeit und über Ottmar Hitzfeld, da merkt man schon, der Mann hat ihm damals sehr viel geholfen.
Das glaube ich. Lass uns dahinter einen Haken machen und jetzt hast du schon so häufig über die Mannschaft gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch darüber sprechen, wer denn gut, vielleicht auch weniger gut performt an diesem Abend in unserer zweiten Rubrik.
Der Spieler des Spiels.
Dann gebe ich die Frage einfach mal, oder die Frage, sage ich schon, das Thema einfach mal so weiter. Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Glasklar, Leroy Sané. Dem habe ich auch in der Einzelkritik die Note 1 gegeben. Unfassbar, was er geleistet hat. Trotz dieser Verletzungen, trotz dieser Blessuren, Thomas Tuchel hat es Wehwehchen genannt, wie der sich seit Jahresbeginn da durchschleppt und immer wieder für neue Impulse sorgt. Klar, auf dem Papier hat er derzeit eine Delle, was Tore und Vorlagen betrifft. Aber dieser Pass vor dem 1:1 auf Leon Goretzka, Meisterklasse. Ja. Dieser Sprint vor dem Strafstoß, der zum 2:1 für die Bayern geführt hat. Extraklasse. Also Chapeau, ich ziehe echt meinen Hut davor, wie sich Leroy Sané derzeit präsentiert. Auch, dass er jetzt medial ein bisschen mehr die Öffentlichkeit sucht. Früher hat er sich ja immer gerne versteckt. Jetzt habe ich den Eindruck...
Er war auf der PK vor dem Spiel, für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten.
Er war auf der Pressekonferenz, hat seine Sicht der Dinge mal erklärt. Er hat auch also in der Nationalmannschaftspause hat er 2 kurze Interviews gegeben. Wirklich erfrischend und gut, dass er jetzt so auftritt.
Ja, kann ich absolut zurückgeben, also beziehungsweise bestätigen, zurückgeben, nicht bestätigen. Sané hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Man merkte, er war auch unzufrieden mit der frühen Auswechslung. Ne? Thomas Tuchel hat es im Nachhinein erklärt und gesagt, ja, halt durch diese ganzen Verletzungen fehlt ihm der Rhythmus. Er war in Heidenheim ja auch nicht dabei und er hatte das Gefühl, im Sprintduellen konnte er nicht mehr zu 100% ja auf die Tube drücken, ne? diesen extra Schub sozusagen rausholen. Wie gesagt, spricht er trotzdem für Sané, dass er gerne noch 5 bis 10 Minuten länger gespielt hätte. Er hat dem Spiel auch gut getan, auch wenn Kingsley Coman, der für ihn reingekommen ist, am Ende noch die Riesenchance hatte. Und trotzdem merkst du aktuell, ich sag mal, über die Klasse eines Kingsley Coman müssen wir nicht sprechen. Auch dieser hat sie absolut schon unter Beweis gestellt beim FC Bayern. Aber du merkst, dass Sané mehr für Entscheidungen steht aktuell, als obwohl ihm ja auch häufig vorgeworfen wird, er macht zu wenig Tore und alles. Aber wenn es so um ganz gefährliche Situationen geht, habe ich das Gefühl, liegt der Punch häufig mehr bei Sané als bei Coman aktuell.
Ja, also ein Kollege hat beim Bankett gesagt, die Zeit von Kingsley Coman wäre vorbei.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber man merkt schon, dass Leroy Sané den Punch derzeit hat. Und klar, Tore, Vorlagen sind wichtig, aber diese Körperhaltung, diese Geisteshaltung, dieser Wille, den er derzeit versprüht, der macht ihn zu einem unverzichtbaren Spieler derzeit. Und dass er sich so in den Dienst der Mannschaft stellt, vielleicht, ich weiß es nicht, ein bisschen auch seine Gesundheit da riskiert, das ist aller Ehren wert. Hoffen wir, dass er verletzungsfrei bleibt oder verletzungsfrei wird, dann wird er nämlich auch bei der Europameisterschaft ein wichtiger Faktor für die Mannschaft von Julian Nagelsmann werden.
Ich komme zur Europameisterschaft, das ist eigentlich eine super Überleitung, denn da hat ein Spieler, und der wäre jetzt mein Spieler des Spiels, um einfach nochmal einen zweiten Namen hier mit reinzuwerfen, auch wenn ich mit Sané absolut mitgehe, Serge Gnabry, denn der hat eigentlich Werbung für sich gemacht und dann trotzdem wieder einen Rückschlag erlitten. Und zwar hat er sich verletzt am Ende des Spiels, wird jetzt wieder ausfallen, auch für das Rückspiel ausfallen. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwas gelesen?
2 bis 3 Wochen.
2 bis 3 Wochen. Es ist natürlich eine absolute Seuchensaison von ihm. Wir haben vor dem Spiel noch über ihn gesprochen und haben gesagt, hey, jetzt hat er bei 4 Auftritten, nachdem seine Verletzung, also nachdem sein Comeback da war, 3 Tore gemacht. In Heidenheim eigentlich auch. Max Eberl nannte es am Ende einer der wenigen Guten gewesen, die irgendwie für sich Eigenwerbung gemacht haben. Erzielt das so unglaublich wichtige 1:1 in London. Und was für mich viel wichtiger, wir saßen genau auf der Seite in der ersten Halbzeit, auf dieser linken Seite, mit der er zusammen mit Alphonso Davies gespielt hat, unglaublich nach hinten gearbeitet. Also der Arsenal hat ja nur in der ersten Hälfte über die rechte Seite angegriffen. Über links ging ja gar nichts. Alphonso Davies für mich der Schwachpunkt bzw. der Unsicherheitsfaktor, nennen wir ihn mal so. Der ersten Halbzeit des FC Bayern hat sich am Ende raus ein bisschen stabilisiert. Und Gnabry musste da richtig mitackern und hat es meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht.
Er war in der Defensivarbeit teilweise deutlich konsequenter als Alphonso Davies. Also die erste halbe Stunde musste man ja wirklich um die Bayern fürchten, weil Arsenal hatte sich das so zurechtgelegt, dass sie nur noch über ihre rechte Seite richtig aktiv sind mit Saka und mit White. Und ja, Alphonso Davies ist derzeit in einem Loch und man muss feststellen, das ist eigentlich Stagnation. Und das zwar und das schon seit Wochen und Monaten. Und offenkundig kann er mit dieser Vertragssituation, mit diesem Theater, mit diesem Poker offenbar nicht entsprechend umgehen. Und unseren Informationen zufolge ist es schon so, dass die Bayern-Bosse sich in ihrer harten Marschroute bestätigt sehen, weil sie, also um die Marschroute kurz zu erklären, die Bayern wollen ja Alphonso Davies nicht zu einem der Top-Verdiener machen. Die Seite von Alphonso Davies sieht das anders. Die wollen bis zu 20 Millionen im Jahr für ihren Schützling rausholen. Der Berater von Alphonso Davies ist da auch relativ offensiv vorgegangen in verschiedenen Medien und Real Madrid ist wohl interessiert an Alphonso Davies. Und nach unseren Informationen nach sind die Bosse der Bayern mittlerweile sehen sich darin bestätigt, dass sie eben eine harte Linie fahren und eben nicht diese Preistreiberei mitmachen wollen von der Davis-Seite. Und wenn sich Alphonso Davis für einen Abschied entscheiden sollte, dann ist es nun mal so. Ich sage nicht, dass die Bayern nicht um ihn kämpfen würden, aber bis zum letzten Blutstropfen wird sich Max Eberl und werden sich Christoph Freund da nicht aus dem Fenster lehnen, um Alphonso Davis unbedingt da in München zu halten.
Wie gesagt, weil sie halt auch solche Spiele sehen. Und das war jetzt aktuell das größte Spiel, das wichtigste Spiel dieser Saison. Genau, dieser Saison. Und wir haben das Pendant auf der anderen Seite gehabt mit Jo Kimmich. Wie gesagt, Arsenal hat auch sehr, sehr wenig über die linke Seite gemacht. Es ist allerdings auch dort nichts angebrannt. Also wir beide haben uns da auch angeschaut mehrmals und haben gesagt, ja, der macht das wirklich, spielt diesen Part absolut souverän runter, ohne dass man jetzt sagen könnte, er macht es da überragend oder Weltklasse oder war jetzt der beste Mann auf dem Platz. Darum geht es aber gar nicht. Er hat diese Seite geschlossen, gemeinsam mit Sané vor sich, nichts anbrennen lassen. Und wie gesagt, über die linke Seite hat es in der ersten halben Stunde lichterloh gebrannt.
Ja, auf alle Fälle. Und auch beim, also da kommt ja so viel zusammen, dann lässt Alphonso Davis die erste Chance zu. Dann holt er sich die gelbe Karte ab. Dann schläft er beim 1:0 Führungstreffer von Arsenal. Verliert da völlig die Orientierung und braucht dann Hilfe von Serge Gnabry, obwohl ja er eigentlich Serge Gnabry den Rücken frei halten sollte. Und wie gesagt, Gnabry ist dann in die Zweikämpfe viel konsequenter reingegangen als Alphonso Davis. Und hat, also Eric Dier hat mir dann auch leid getan teilweise, der zwar seine Schwächen im Aufbau hatte, aber in der Defensivarbeit musste er so viel korrigieren, was Alphonso Davis da vermasselt hat. Und die Spiele häufen sich. Es sind so viele Spiele, wo Alphonso Davis eben so auftritt, wie er da in London aufgetreten ist. Und deswegen werden die Bayern nicht bis zum letzten Blutstropfen darum kämpfen, dass er in München bleibt.
Dein letztes Wort nochmal zu Serge Gnabry vielleicht, zu der Leistung und zu dieser Bitterkeit dieses Ausfalls schon wieder.
Ja, also mir tut er leid, weil er ein toller Fußballer ist. Ich habe ja das Hackentor gegen Mainz angesprochen, à la Bonheur, kann man da nur sagen. Aber ich habe es auch in einer vorherigen Podcast-Folge schon gesagt, wenn er es nicht zur Europameisterschaft schafft, wenn er es nicht in den Kader der DFB-Elf schafft, dann war es eben eine Seuchensaison und dann war es Pech. Tut mir leid für ihn, aber wer weiß, 2-3 Wochen,
die Saison ist noch nicht beendet.
Ne? Also die Saison ist noch nicht beendet. Vielleicht schießt er die Bayern zum Champions-League-Titel.
Ja, dann reden wir alle wieder anders.
Aber
trotzdem
ja,
zum Vergessen.
Manchmal hat man so Saisons.
Eine Saison zum Vergessen, zumindest körperlich gesehen, muss man wirklich sagen. Und besonders bitter einfach aus dem Grund, dass, wenn er nämlich auf dem Platz war, ist teilweise wirklich jetzt anständig, sehr, sehr anständig sogar aussah. Er schneller den Rhythmus wiedergefunden hat, als ihm das vielleicht auch viele nach dieser langen Zeit zugetraut haben. Jetzt will ich mit dir eigentlich noch einen O-Ton anhören zu der ganzen Geschichte rund um Davis gerade. Wir wollen ihn jetzt überhaupt gar nicht alleine hier irgendwie zum Buhmann machen, darum geht es gar nicht. Und trotzdem hat Max Eberl ja nach dem Heidenheim-Spiel etwas auch Richtung Sommer, jetzt nicht nur zu seiner Personalie, sondern zu vielen Spielern gesagt, was sich ganz interessant angehört hat. Hören wir mal kurz rein.
Wir haben die Spieler gesagt, die sollen sich alle mal hinterfragen, hat Josh Kimmich ja auch gesagt. Und dann kommt das in der zweiten Halbzeit dabei raus. Das ist ein bisschen wenig. Also alle fordern immer, alle wollen, aber tatsächlich dann auf dem Platz, wenn es drauf ankommt, dann ist das nicht so wie Bayern München, wie man Bayern München kennt. Und ich, wie gesagt, ich komme jetzt gerade dazu und sehe das. Und das ist schon extrem wenig.
Da finde ich jetzt diesen Satz mit alle wollen immer, ne? Alle wollen auch immer sehr viel, bezieht sich natürlich nicht nur auf Geld, sondern bezieht sich auch darauf, dass Jo Kimmich nach dem Dortmund-Spiel gesagt hat, hey, jetzt sind wir gefragt als Mannschaft. Aber rauskommen tut sehr, sehr wenig. Und die Aussage finde ich schon sehr, sehr hart auf den Punkt gebracht von Max Eberl. Trotzdem, also berechtigterweise.
Ja, die Aussage kann man natürlich, wenn man möchte, auf den Vertragspoker von Alphonso Davis schon ein bisschen projizieren. So nach dem Motto, alle wollen immer mehr verdienen, alle wollen immer mehr spielen, alle wollen immer mehr Aufmerksamkeit und alle wollen immer Lob. Und wenn es darauf ankommt, kommt nichts. Oder kommt sehr wenig. Das könnte man schon auf die Situation von Alphonso Davis projizieren. Ich glaube nicht, dass es Max Eberl da jetzt speziell gemeint hat und da über Davis gesprochen hat, aber man merkt, der Max Eberl hat jetzt für sich eine Linie sich zurechtgelegt, wie er den FC Bayern führen möchte, wie er mit dem Kader umgehen möchte, und da müssen halt dann auch mal harte Worte her. Er hat ja zum Beispiel auch Scheißdreck gesagt, das sage ich jetzt auch ganz offen, bitte nicht wegpiepen. So spricht man nun mal in Fußballkreisen. Max Eberl hat da für meine Begriffe eine gute Linie gefunden, schon mal den Samthandschuh auszuziehen.
Wir wollen jetzt gar nicht zu sehr, das haben wir die letzten zwei der Folgen schon gemacht, auf diesen Max-Eberl-Hype-Train irgendwie raufgehen.
Ich schieb den an.
Du bist ja die Kohle hinten eigentlich, die immer nachgeschüttet wird.
Ich bin der Lokführer.
Und trotzdem kann ich das nur bestätigen jetzt auch, wo ich auch in der Mixzone mit dabei war, nach dem Arsenal-Spiel, dass er dann sehr, sehr konzentrierten Eindruck macht und auch einen sehr, diesen auch bayerischen selbstbewussten Eindruck. Ne? Das ist nämlich eigentlich jetzt schon die Überleitung zum Rückspiel, wo er ja auch, das wollen wir uns jetzt als letztes nochmal von ihm sozusagen anhören zu dem Thema, relativ deutlich auch die Bayern gesagt hat, hey, jetzt sind wir in einer guten Position und wir können weiterkommen. Wir können nicht nur, wir wollen weiterkommen. So hört sich's an.
Und wie du es angesprochen hast, ohne Fans, wir haben gegen ein ganzes Stadion gespielt und deswegen freue ich mich auf dieses Rückspiel. Jetzt haben wir den Fans zu Hause ein richtig schönes Hinspiel mit einem guten Resultat, was sie nach Hause bringen, und dann brauchen wir in der Allianz Arena jetzt dann unsere Zuschauer, die knapp 65.000, 66.000, ohne die Arsenal-Fans, um das Ding eben dann wirklich zum Abschluss zu bringen. Und dann haben wir eine große Chance, ins Halbfinale zu kommen.
Er hat natürlich damit vollkommen recht. Du spielst in einem Stadion, ohne Fans ja dieses Mal, auch wenn es wie ein paar vereinzelte Bayern-Fans, also rund ums Stadion, wurde schon auch ein bisschen Deutsch gesprochen, als wir da waren. Das ist jetzt nicht so, aber es hat sich keiner zumindest äußerlich zu erkennen gegeben. Trotzdem ohne Fans aussetzt, so ein Spiel ablieferst und dann dein Heimspiel hast, wo du über Jahre ja das auch in der Champions League zur Festung gemacht hast, dann kannst du schon mit so einem Selbstbewusstsein natürlich dahingehend sagen, wir wollen jetzt weiterkommen. Und trotzdem ist es natürlich so eine 180-Grad-Wende nach dem Heidenheim-Wochenende, dass du dann halt drei Tage später in London stehst und sagst, ja, wir können ins Halbfinale kommen und wir wollen ins Halbfinale kommen.
Ja, also das Spiel ist noch nicht gespielt gegen Arsenal. Ich halte Arsenal stark genug, dass sie auch in München gewinnen können. Aber so ein bisschen hat sich jetzt die Favoritenrolle schon ein bisschen gedreht, weil die Bayern haben in der Champions League zu Hause eigentlich immer geliefert, haben da immer ihr besseres Gesicht gezeigt, war auch letzte Saison gegen Manchester City ein sehr gutes Heimspiel, das sie da abgeliefert haben, auch wenn sie nicht gewinnen konnten. Also als Bayern-Fan wäre ich deutlich zuversichtlicher, als ich es noch vor diesem Hinspiel war.
Zu 100%. Jetzt wollen wir... Ich in erster Linie, aber bestimmt auch die Leute da draußen, aber natürlich auch noch einen Tipp von dir hören für nächste Woche. Was glaubst du denn, wie geht es aus? Beziehungsweise muss jetzt gar nicht ergebnismäßig, sondern sagst du, die Bayern schaffen es?
Ich sage, dass die Bayern schaffen, ja. Außer sie kriegen jetzt gegen Köln wieder auf die Mütze. Dann wird es wieder schwierig, sich wieder aus einem Tal rauszuziehen. Also ich glaube, das Köln-Spiel ist sehr, sehr wichtig. Ich gehe davon aus, dass Alphonso Davies nicht spielen wird, weil er ja gegen Arsenal im Rückspiel gesperrt ist, zum Beispiel. Dann muss man schauen, wie sich Thomas Tuchel die Aufstellung zurechtlegt nach der Verletzung jetzt von Serge Gnabry. Aber ich glaube, wenn du das Köln-Spiel gewinnst, relativ ungefährdet gewinnst, dann kannst du guten Gewissens gegen Arsenal ins Spiel gehen und dann werden sie auch gewinnen. Und ich gebe sogar einen Tipp, 2-0 für Bayern.
2-0 für Bayern. Finde ich sehr interessant. Ich
ist
glaube,
zwar ungewöhnlich, weil die Bayern zurzeit irgendwie immer ein Tor kassieren, aber 2-0.
Ich gehe mit dem 2-0 gehe ich zwar nicht mit, aber ich glaube auch, dass die Bayern weiterkommen. Ich fand, und das habe ich, glaube ich, nach 5 Minuten habe ich mich zu dir umgedreht. Kurz danach kam das 1-0, da waren meine Worte dann eigentlich schon wieder zunichte. Aber habe ich mich im Stadion zu dir umgedreht und gesagt, Arsenal hat Respekt vor den Bayern. Und das war trotz dieser, die Atmosphäre war aufgeheizt vor dem Spiel. Wie gesagt, Arsenal, müssen wir alle jetzt nicht mehr nochmal drüber sprechen, war der, nicht klarer, aber war der Favorit aufgrund der aktuellen Situation. Aber du hast von der ersten Sekunde an gemerkt, Arsenal hat kein schlechtes Spiel dort gemacht, überhaupt nicht. Die hatten trotzdem Respekt vor den Bayern. Und ich glaube, dass dieser Respekt nach dem Hinspiel A größer geworden ist, oder zumindest nicht kleiner, und im Laufe des Rückspiels dann mit der Atmosphäre auf jeden Fall nicht mehr kleiner wird. Und dadurch habe ich das Gefühl, die Bayern könnten mal wieder so eine Saison der Gegensätze abliefern, wo du dann in nationalen Wettbewerben keine gute Saison spielst, beziehungsweise einfach keine Titel bekommst, aber international, ich spreche noch nicht vom Titel, aber weit kommen kannst.
Ja, und ein Halbfinale wäre wirklich ein versöhnliches Ende für diese Saison. Das hat ja auch Leroy Sané so angedeutet. Wir wollen das hier schon einigermaßen über den internationalen Wettbewerb reparieren, was wir da bisher hingelegt haben.
Jetzt hast du Köln gerade schon angesprochen, deswegen lass mich noch eine Sache dazu, bevor wir dann zum letzten Thema sozusagen kommen. Ist natürlich noch was rundum den Fußball diese Woche bei Bayern München passiert. Deswegen kurz den Ausblick aufs Wochenende. meine Frage ist eigentlich, wenn du so ein Zwischenspiel hast zwischen einem Viertelfinal Hin- und Rückspiel, ist es deiner Meinung nach eigentlich immer die bessere Devise, dann zu sagen, ey, Kräfte schon, also jetzt gar nicht, dass du die Elf auf dem Platz nicht, aber dass du ein paar Stammspieler schonst, oder sagst du, ey, bloß im Rhythmus bleiben und bloß eigentlich denen vertrauen, die dann auch 3 Tage später, 4 Tage später die Kohlen wieder aus dem Feuer holen sollen?
Ich gehöre zur Fraktion Rhythmus behalten. Also, was jetzt Thomas Tuchel nicht machen sollte, ist, dass er die Innenverteidigung wieder umbaut und wieder Min Jae Kim und Dayot Upamecano spielen lässt, wie es in Heidenheim passiert ist. Ich würde schon größtenteils auf das Personal setzen, das dann auch gegen Arsenal liefern muss. Mit der Ausnahme, Serge Gnabry verletzt, Alphonso Davies gesperrt.
Wer jetzt, das ist wieder eine meiner Überleitungen, noch nicht liefern kann am Wochenende, aber in der Zukunft für die Bayern liefern soll, ist Alexander Nübel. Da kam jetzt gestern eine Geschichte auf, die wir bei Sport 1 auch gemacht haben. Kannst du vielleicht alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, die noch nicht, warum auch immer, bei sport1.de das nachgelesen haben sollten, mit ins Boot holen und sagen, okay, was da gerade eigentlich passiert?
Ja, wir haben es vorab vermeldet. Alex Nübel wird einen neuen Vertrag bekommen beim FC Bayern. Aktuell ist er ja zum VfB Stuttgart ausgeliehen, bekommt einen neuen 5-Jahres-Vertrag bis 2029. Gleichzeitig unterschreibt er aber auch einen weiteren Leihvertrag beim VfB Stuttgart. Und dann kommt es darauf an, wie verhält sich Manuel Neuer, wie ist seine Karriereplanung, wenn er seine Karriere beenden sollte.
Hat er jetzt noch bis 2025 Vertrag?
Genau, wenn er 2025 Schluss macht, kommt Alexander Nübel zurück und wird die neue Nummer 1. Sollte Manuel Neuer nochmal ein Jahr dranhängen, dann kommt Alex Nübel eben ein Jahr später ins Tor des FC Bayern.
Jetzt, also ich habe es gestern, als ich es sozusagen auch erfahren habe, mir direkt gedacht, tatsächlich mal eine Entscheidung, wo du das Gefühl hast, dass jede Seite profitiert. Also du hast eigentlich ja sonst immer so, wo du sagst, oh okay, da hat jetzt Stuttgart ins Tor gegriffen oder die Bayern oder halt Nübel selbst, aber in diesem Fall wischst du diese ganzen seit jetzt 4 Jahren Diskussionen, und war das zu früh der Wechsel von Nübel damals, sagen wir mal, Vertragsbeteiligung, über die lange spekuliert wurde, dass er bestimmte Spieler haben sollte. Ist er überhaupt ein neuer Nachfolger? All das wischst du beiseite, indem du klar sagst, okay, Manuel Neuer wird nicht mehr länger als 1-2 Jahre machen. Das ist einfach altersbedingt dann auch irgendwann mal zu Ende. Wird jetzt nächstes Jahr 39, ist er dann sozusagen, wenn sein Vertrag zu Ende ist. Und er soll unsere klare Nummer 1 sein, aber es soll nicht mehr die Diskussion aufkommen, er sitzt auf der Bank und Neuer spielt. Und du hast jetzt diese super Situation, dass du mit dem VfB Stuttgart nicht mehr nur noch einen Verein hast, der ihm in der Bundesliga sozusagen Minuten gibt, sondern in der nächsten Saison ja sehr, 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 sehr wahrscheinlich auch noch in der Champions League. Das heißt, er kann sich sogar noch ein Jahr auf der höchstmöglichsten Ebene ausprobieren, zeigen, sodass du dann mit, ich weiß jetzt nicht, mit 28, 29 zu den Bayern kommst, in einem Alter, wo du seit 10 Jahren in der Bundesliga irgendwie spielst, und beweisen kannst, dass du dann diesen letzten Schritt als Bayern-Stammtorwart auch noch gehen kannst.
Ja, also es ist ein Deal, der Weitsicht beweist von allen Seiten. Und man hat sich wahrscheinlich 2020, als Alex Nübel zu den Bayern gekommen ist, da wollte man vieles einfach zu schnell. Ich glaube, die Bayern wollten sich Alex Nübel nicht entgehen lassen. Namentlich Hasan Salihamidzic, Alex Nübel hat davon geträumt, dass er schnell Bayern-Keeper Nummer 1 wird. Aber Manuel Neuer lässt sich eben nicht wegschieben. Manuel Neuer hat gesagt, ich bin Protagonist und kein Statist. Und das spricht für Manuel Neuer. Und sei dahingestellt, ob es diese Garantie auf 15 Einsätze für Alex Nübel gab. Aber insgesamt lief das einfach unter Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn nicht optimal, wie man da gehandelt hat. Also letzten Endes hat es nur Unzufriedene gegeben. Die Bayern standen am Pranger aufgrund dieses Deals. Alex Nübel hat man vorgeworfen, was willst du denn den Manuel Neuer da verscheuchen aus dem Tor? Manuel Neuer dürfte auch pikiert gewesen sein, hat sich gedacht, wieso kommt jetzt hier ein Nachfolger? Wieso wird der auch so offensiv angepriesen? Ich bin doch die Nummer 1. Und jetzt hat man eine Lösung gefunden, dass man vor allem Manuel Neuer sein Karriereende in die Hand legt. Er selbst bestimmt es. Und
niemand
das, glaube ich, ist nach all diesen Jahren und nach all diesen Leistungen, die Manuel Neuer gebracht hat, wohlverdient, dass er nicht von außen weggeschoben wird, sondern dass er mit erhobenem Haupt den Platz verlassen kann und sagen kann, ich bestimme jetzt, ist Schluss für mich. Yes. Und dann hat man sofort Alex Nübel in der Hand, kann man aus der Tasche zaubern und sagen, so, hier ist die neue Nummer 1, das ist unser Zukunftsplan Und Alex Nübel hat jetzt eben die Möglichkeit, sich noch in der Champions League zu beweisen, da seinen Traum zu leben, Spielzeiten zu sammeln und so weiter und so weiter. Und ich bin mir sicher, auch wenn Alex Nübel manchmal noch Schwächen zeigt, was ja völlig normal ist für einen Torwart, er wird ein gestandenerer Spieler sein, wenn er dann zum FC Bayern zurückkehrt und ins Tor geht.
Finde ich interessant, dass du das so sagst. Mein Gedanke eigentlich war zuerst, wenn ich jetzt das letzte Jahr mir anschaue, vor etwas mehr als einem Jahr, war die Diskussion, da gab es das Interview sozusagen, als nach seinem Tapalovic-Ende, wo Nübel ja, nachgetreten ist, viel zu doll gesagt, aber auch öffentlich gemeint hat, hey, er hat mit mir eigentlich so gut wie nie gesprochen in meiner Monaco-Zeit.
Er hat das ganze Jahr losgetreten mit seinem Interview im Sportstudio.
Ganz genau.
Vor der Entlassung von Tapalovic hat er im Sportstudio gesagt, der Tapalovic telefoniert nicht mit mir, der interessiert sich gar nicht für mich, der kümmert sich nur um Manuel Neuer. Daraufhin ist dann Hasan Salihamidžić in die Spur gegangen und hat sich der Sache angenommen.
So, und Tapalovic bekanntermaßen einer der engsten Vertrauten von Manuel Neuer, auch über den Fußballplatz hinaus. Also kann man auch schon verstehen, dass da gewisse Reibungen da waren. Wenn man dann den Sommer sich angeschaut hat, wo Neuer immer noch versucht hat, in der Reha zurückzukommen nach seiner so schweren Verletzung, alles rund um Jan Sommer sehr, sehr unsicher aussah, geht er nicht. Sven Ulreich war noch da, es war ja ein riesen Torhüter-Rochade eigentlich im Endeffekt. Aber über Alex Nübel wurde überhaupt gar nicht nachgedacht. Also es war überhaupt gar kein Thema, egal ob Neuer, keiner wusste in der Sommervorbereitung, ob Manuel Neuer jemals wieder zurückkommt. Das kann mir keiner so erzählen. Also dafür war der Rückstand noch viel zu groß, die Verletzung viel zu groß. Und trotzdem, lass mich kurz den Punkt zu Ende bringen, trotzdem hatte ich das Gefühl, Alex Nübel sollte zu 100% weg. Als Laie erstmal, damit du ihn nicht komplett verlierst, aber er sollte weg. Und da finde ich schon interessant, dass das vielleicht durch diese eine Saison beim VfB Stuttgart jetzt endgültig geschafft hat, auch alle bzw. die Mehrheit beim FC Bayern hinter sich zu bringen und von sich zu überzeugen.
Ja, was lange währt, wird endlich gut. Also ich glaube, das liegt aber auch daran, weil die Bayern jetzt verstanden haben, sie brauchen einen langfristigen Plan. Du kannst nicht einfach auf die Schnelle einen jungen Keeper holen, einen ehrgeizigen Keeper holen, der aber ein sehr sortiertes Umfeld hat, der ganz klar im Kopf ist und kein Träumer ist. Aber das war damals bei seiner Verpflichtung aus meiner Sicht einfach ein Schnellschuss.
Mhm.
Schnell holen wir die Nübel, egal was der Manuel Neuer dazu sagt. Für einen Manuel Neuer war das schon jetzt kein Affront, aber der hat sich schon gewundert. Warum wird jetzt so offensiv über einen möglichen Nachfolger von mir diskutiert? Ich stehe doch im Tor, ich bringe doch Leistung, es ist doch alles gut. Wieso werde ich nicht mitgenommen ins Boot? Und das war alles noch vor der Verletzung, vor der Skiverletzung. Also, wie gesagt, dass die Bayern-Verantwortlichen jetzt hier so einen klaren Plan vorlegen, wo alle gut damit klarkommen und jeder gut dabei aussieht und Manuel Neuer die Hand auf seiner eigenen Karriere hat, finde ich richtig gut.
Das sollte das Schlusswort zu diesem Punkt gewesen sein. Einen letzten Punkt für heute haben wir noch, und zwar hast du es jetzt schon gesagt, Manuel Neuer bleibt im Tor, also diese Position bleibt genauso besetzt. Eine Position, die allerdings noch unbesetzt ist beim FC Bayern, ist die Trainerposition, und dementsprechend kommen wir hiermit zur letzten Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Das stimmt natürlich nicht, dass die Trainerposition
für die
FC
neue
Bayern.
Saison natürlich, für die ja. neue Saison natürlich. Hast du vollkommen recht, für alle da draußen.
Die Trainerposition ist besetzt, und zwar mit Thomas Tuchel.
Die schon wieder einen Puls hatten da draußen, kann ich natürlich beruhigen. Selbstverständlich, Thomas Tuchel ist der aktuelle Trainer, wird der aktuelle Trainer bis zum Saisonende bleiben. Haben wir ja heute schon geklärt und besprochen. Es soll natürlich um die neue Saison gehen, und du weißt ja auch, worauf ich hinausspiele, und zwar, dass die ja so berühmt-berüchtigte Liste des FC Bayern mittlerweile so viele Striche haben dürfte, wie wenige Listen da draußen. Also wie meine Einkaufsliste meistens. Wenn ich am Ende aus dem Laden rausgehe, das meiste ist dann immer abgehakt. Hier sind eher Sachen durchgestrichen als abgehakt. Ralf Rangnick ist der neueste Name, auch den haben wir jetzt hier 2-3 Mal schon besprochen. Der hat sich diese Woche öffentlich ja relativ deutlich positioniert und gesagt, ich bin Österreich-Trainer und ich bleibe auch Österreich-Trainer über diese EM hinaus. Außer da sollte jetzt irgendwas ganz Komisches passieren und die gehen da mit 0 Punkten und eine -10 Tordifferenz irgendwie
Was
raus.
Was bei der harten Gruppe auch möglich ist.
Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt nicht so, dass du da unbedingt mit einem Durchmarsch Österreichs, obwohl die wirklich sehr, sehr guten Fußball aktuell spielen, eine gute Mannschaft haben, jetzt zwingend rechnen musst oder rechnen kannst. Trotzdem an dich einfach mal die Frage, wie hast du ja diese Äußerung von Rangnick aufgenommen, und was hältst du davon?
Ja, also wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, was ein Wechsel von Ralf Rangnick zum FC Bayern bedeuten würde. Eine gewisse Red Bullisierung. Das wäre, weil ich ein neugieriger Mensch bin, wäre schon interessant geworden. Das hätte mich interessiert. Aber ich verstehe Ralf Rangnick schon. Ich meine, der Mann ist jetzt 65. Ob er sich den Stress FC Bayern München noch antun will, steht auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, in Österreich freut man sich einfach, dass er sich deutlich zum ÖFB bekennt und da seine Ziele so klar macht und sagt, warum sollte ich mit dem FC Bayern reden? Ich habe ja hier meine Aufgaben. Also da geht er anständig vor.
Denkst du, es war am Ende, ja, dieser Gedanke, Ralf Rangnick ist jetzt so lange auch schon im Business, dass er für sich einfach wusste. Ich glaube schon, dass er sich trotzdem auch geschmeichelt fühlt, dass er jetzt nach so langen Jahren, wo er immer von unten an den Bayern gezogen und gezerrt hat sozusagen, da jetzt vielleicht irgendwann doch mal so ein bisschen das Objekt der Begierde geworden ist, aber dass er einfach wusste, es würde intern wie extern zu viel Gegenwehr auf ihn zukommen?
Ja, also ich weiß aus Vereinskreisen, dass es Leute gibt, die Ralf Rangnick sehr, sehr schätzen, aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr skeptisch sind ihm gegenüber. Von dem her wäre das schon ein Konstrukt geworden, wo man, wir haben es schon mal angesprochen, viele, viele Absprachen benötigt hätte und klare Linien ziehen hätte müssen. Wer ist für was zuständig? Zum Beispiel Kaderplanung. Weil Ralf Rangnick ist ja auch jemand, der das Thema Kaderplanung schon immer bei sich gesehen hat, egal ob er Trainer war oder Sportdirektor war oder über den Dingen schwebte. Der war ja immer jemand, der selber aussuchen wollte, welche Spieler bekomme ich. Und das ist beim FC Bayern, das hört man immer wieder von Niko Kovac oder auch von Felix Magath. Auch Ottmar Hitzfeld hat es so bestätigt, beim FC Bayern sucht nicht der Trainer die Spieler aus, sondern der Verein sucht die Spieler aus, stellt sie dem Trainer hin und der Trainer kann dann aus dem, was er da bekommen hat, das Bestmögliche formen.
Jetzt ist natürlich die große Frage, die hinter diesem Rangnick aus, in Anführungszeichen, ne, irgendwie steht. Die Liste wird halt immer kleiner. Ne? Also es
ja, sagen halt immer mehr. Langsam geht's nach Ausschlussprinzip.
Genau, also langsam ist halt, wer bleibt nur übrig, so nach dem Motto. Und jetzt haben wir über Alonso gesprochen, über Hoeneß gesprochen, über Rangnick, die sich jetzt alle, letzte Woche hat es mir jemand geschrieben oder mehrere Leute, was ja auch okay ist, den Bayern nicht abgesagt, sondern einfach ihren aktuellen Arbeitgebern zugesagt haben. Finde ich auch in Ordnung, dass man das so sieht. Trotzdem helfen diese Zusagen für andere Vereine dem FC Bayern nicht weiter. Und jetzt gibt es ja die größte Personalie, Julian Nagelsmann, der ja auch zwischen der Frage steht, sage ich meinem aktuellen Arbeitgeber zu oder aber dem FC Bayern. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Würdest du sagen, aufgrund dieses Schwunds an anderen Kandidaten, würdest du bei Nagelsmann als FC Bayern all-in gehen?
Ja, ich würde aber auch als DFB bei Nagelsmann all-in gehen, weil ich Julian Nagelsmann für einen hervorragenden Trainer halte, weil ich beeindruckt bin davon, was er beim DFB derzeit leistet, wie er diesen Kaderumbruch hingekriegt hat und der Mannschaft neues Leben eingehaucht hat. Gleichzeitig weiß ich viele Dinge, die er beim FC Bayern gemacht hat, als er dort Trainer war, zu schätzen und finde, seine Mission in München ist noch nicht zu Ende. Deswegen, und Aki Watzke vom BVB hat ja auch offenbart, dass er zweimal schon versucht hat, Julian Nagelsmann nach Dortmund zu holen. Der Mann ist begehrt, weil er eben was kann. Deswegen Rudi Völler versus Max Eberl. Das ist interessant, wer sich da Julian Nagelsmann schnappt. Also die Bayern haben natürlich noch andere Optionen.
Ja, natürlich.
Aber wenn ich Max Eberl wäre, würde ich beim Aufsichtsrat und bei Uli Hoeneß, der ist ja Teil des Aufsichtsrats, nachfragen, Freunde, ich bin von Julian Nagelsmann überzeugt. Was kann ich dem bieten, um ihn zurückzuholen? Und dann würde ich mit meinem Koffer voll Argumenten zu Julian Nagelsmann gehen und sagen, du lass uns nicht lange verhandeln, sondern ich gebe dir jetzt einfach hier das, ich zeig dir, was ich als Maximum bieten kann, so und so viel Einfluss, so und so viel Geld, die und die Mannschaft.
Vielleicht auch die und die öffentliche Wertschätzung nochmal, beziehungsweise Hilfe.
Genau,
ne?
Und du sagst mir jetzt, ob das für dich okay ist. Mehr kann ich nicht bieten.
Ja. Nimm es an oder lass es.
Nimm es an oder lass es. Aber ich brauche jetzt Klarheit. Und wenn ich Rudi Völler wäre, würde ich es genauso machen. Auch einen Koffer vollpacken mit allen Argumenten.
Da klingelt es häufig bald an der Tür von Nagelsmann.
Ja, am Telefon und an der Tür, da wird es wild zugehen.
Da stehen sie zu häufig. Ei, ei, ei. Na gut, also Ich bleibe dabei, habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal so gesagt. Also ich gehe zwar vollkommen mit, dass du da all in gehen musst, aber durch diese ganze Kontroverse mit dem DFB glaube ich, dass es bei Nagelsmann einfach sehr, sehr schwierig wird, ihn zurückzuholen. Ich sage nicht, dass es nicht klappen wird. Der FC Bayern hat genügend Argumente, die sie ihm bieten können. Und trotzdem glaube ich, dass ihm der DFB-Posten auch so an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen auch nochmal gefallen würde. Auch da kann man zwar argumentieren, er ist so jung, er wird irgendwann, kann er absolut auch nochmal Nationaltrainer werden. Er kann aber auch in der Zukunft nochmal Bayern-Trainer werden. Also dieser Mann, das ist ja die Krux seines Lebens eigentlich, dass er so früh so prominent und als Trainer geworden ist und so früh auch so große Jobs hatte, dass du sagen kannst, er kann das alles eigentlich irgendwann nochmal durchleben.
Das ist richtig. Für ihn ist es noch nicht zu spät. Auch das Ausland ist für ihn noch nicht zu spät. Und was man mittlerweile auch so ein bisschen klingeln hört, es gibt wohl ein englisches Angebot für Julian Nagelsmann. Den Verein muss ich noch rausfinden, wer das sein soll. Aber es ist ja schon in der Vergangenheit mal von Manchester United gesprochen oder auch von Newcastle United. Also die gute Arbeit von Julian Nagelsmann ist auch auf der Insel angekommen. Und wenn man sich so umhört, ist nicht nur, und das hat auch Rudi Völler gesagt, Rudi Völler hat ja gesagt, gibt viele Anfragen für Julian.
Ja.
Und da scheint wohl auch ein englisches dabei zu sein. Also, wie ich es im letzten Podcast schon gesagt habe, absolut beneidenswert, was Julian Nagelsmann da derzeit für eine Situation hat, für eine berufliche Situation. Kann sich's aussuchen.
Dann machen wir für heute hier mit diesem Podcast Schluss, weil wir dich als Spürhund da draußen jetzt weiter brauchen. Ja. An den Telefonen, da ist deine Leitung, nicht nur die Leitung von Julian Nagelsmann heiß läuft, sondern deine auch, damit wir auch dann in der nächsten Woche vielleicht schon wieder einen ganz anderen Stand haben. Wie gesagt, der April, er ist immer noch im ersten Drittel. Max Eber hat gesagt, bis Ende April möchte er einen Trainer haben. Dementsprechend sind ihm noch 2-3 Wochen stehen ihm zu. Die sollte man ihm auch absolut geben, um am Ende eine Entscheidung zu haben. Und nächste Woche sind wir vielleicht schon schlauer. Ihr werdet es hier erfahren in diesem Podcast, deswegen bleibt gerne dran, abonniert uns, folgt uns, kommentiert, alles Mögliche. Wie gesagt, die Zuschriften, ihr merkt, wir beide lesen uns das durch, versuchen das auch immer wieder jeder mit reinzubringen und dementsprechend bleibt uns treu.
Danke da draußen und bis nächste Woche.
Nächste Woche. Macht's gut.